Pfalz Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus, schön, dass ihr wieder da seid. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, damit hätte ich nicht gerechnet, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich unheimlich, weil wer das Intro von dem ganzen Podcast und die Vorstellungsfolge gehört hat, der weiß, ich bin ein waschechter Pelsabu, aber ich wohne nicht in der Pfalz. Und die Aufnahme zu den Pelser Sagen und Legende waren für mich zunächst einmal eine Gelegenheit, um mal wieder pelsisch zu babble, weil mir das doch schon ganz schön abgeht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich nicht damit gerechnet, dass sich das jemand anhört und hab's einfach zum Spaß mal online gestellt. Umso mehr freue ich mich eben, dass ihr da seid. Und schön wär's, wenn ihr auch bleiben. Gern den Podcast abonniere, gern auch weiter erzähle, dass es den Podcast gibt, sodass wir immer mehr wären, die hier die Pelser Mundart feiern und natürlich die ganze Sage und Legende aus unsere schöne Pals. Apropos schöne Pals, heute geht's ins Sigginger Land, genau noch Landstuhl zum Franz von Sigginger. Und von dem erzählt man sich so manche spannende Geschichtle. Zum Beispiel, dass er einen Hang zu der dunklen Künste und zu der Alchemie gehabt hat. Da sind wir doch mit dabei. Das verspricht spannend zu werden. Aber dann, Alltag abschalte, Kopfkino anschalte und wir tauchen ein in die Pelser Sagenwelt. Dann Atmosphäre. Stellen wir uns also vor, dass grad dämmerig wird in Landstuhl und trowe auf der Burg Nannstee steht der Franz von Sigginger auf der Zinne überm Burgtor und lässt seinen Blick über die Westrich streife und ist stolz auf seine Ländereien. Grad in dem Moment kriecht der letzte Sonnenstrahl über den Horizont und taucht die Landschaft in tiefrotes Licht. Und gerade in dem Moment, als der Horizont noch ein Schatterhuscht ausmachen kann, sieht der Franz jemand auf dem Weg zu der Burg lang husche. Das hatte Franz schon neugierig gemacht. Also steigt er von der Mauer nun, lässt das Tor aufmachen und geht der Gestalt entgegen. Als er näher kommt, erkennt er eine hagere, hochgewachsene Gestalt in einem schwarzen Kittel. Dunkle, funkelnde Elche sitzen in tiefe Hehle und die Wangenknochen rahmen markant und spitz das Gesicht.
Ah, der edle Herr von Sigginger, sei mir gegrüßt.
Mit ausladender Geste zieht die Gestalt ihren Hut vom Kopf und verneigt sich tief.
Interessant, du kennst mich also, nur wer du bist, das ist mir gänzlich unbekannt. Also, mit wem heb ich das Vergnügen?
Faust, mein Name, edler Herr. Ich bin Magister und wohlgelehrt. Von weit her bin ich gereist und frug mich, ob ich wohl auf eurer Burg die Nacht verbringen darf. Auf eurer Gastfreundschaft hoffend.
So, über Nacht will er also bleiben. Was hat er dann für meine Gastfreundschaft zu bieten?
Neugierig war er ja schon auf den zwielichtigen Gesell, der irgendwie eine Faszination bei ihm ausgelöst hat. Vermutlich hätte er ihn auch so bei sich übernachten lassen, einfach weil er mehr über den Mann wissen wollte. Aber man kann es ja mal versuchen. Vielleicht springt ja noch was für ihn dabei raus.
Oh, hoher Herr von Sigginger, du wirst es nicht bereuen, wenn du mich bei dir als Gast aufnimmst. Ich heb da viel zu erzählen und ach, viel zu zeigen. Vielleicht kannst noch was von mir lernen. Bin ich doch in allerlei Künste bewandert, die manch einfaches Gemüt als Zauberei verurteile tät, aber ein so gerissener und scharfsinniger Verstand, wie ihr ihn hen, wird den Nutze und die hohe Kunst von derlei Magie erkenne.
Jetzt war er vollends überzeugt, dass sein ursprünglicher Instinkt, dass das eine interessante Begegnung wäre, Kind, ihn nicht getrübt hat. Ein Meister der Magie und der dunkle Künste zu treffen, das war ein großes Klick. Und danach noch die viele Schmeichelei, was halt so ein edler Ritter gern über sich hört. Weil das hätte er natürlich sofort unterschrieben, dass er, der Franz von Sickingen, ein messerscharfer Verstand hat. Also sind dann beide durch das Tor in die Burg Nonnsteg Schritte. Der Herr Magister Faust hat ein Gästezimmer gekriegt und natürliche Einladung zum Ofendessen. Und da sitzen sie jetzt im Rittersaal an einer langen Tafel, mit köstlicher Speise bestickt. Eine schummrige Stimmung macht sich breit, verschwörerisch und geheimnisvoll. Und als ob's die Szene unterstreichen sollt, tanzen im Kamin die Flamme und werfen Schatten an die Wand. Im Schee von deiner Kerze, die am Tisch stehen, wirkt das Gesicht vom Magister Faust noch karger und geheimnisvoller, aber irgendwie ach bedrohlich. Mit einem Lächeln, das nicht nur Freundlichkeit ausdrückt, sitzt er da und schiebt sich eine Gabel voll Esse in den Mund und kaut langsam und genüsslich. Als dann doch die Neugier aus dem Franz rausplatzt und wissbegierig über den Tisch auf der Magister zuspringt. Aller dann, Herr Magister, genug gewahrt, genug Höflichkeit ausgetauscht. Kommen wir mal zu der Sache. Was genau sind es dann für magische Tricks, über die ihr verfiechen?
Es wäre wohl grob fahrlässig und leichtsinnig, mein Kind als bloße Tricks zu bezeichnen.
Oh, ich wollte euch nicht zur Not reden. Es bitte vielmals um Entschuldigung. Eier, hohe Kunst dann besser gesagt. Über was für eine Art von Magie verfiechen er dann?
Oh, das ist schnell erklärt. Ich bin wohl kundig in der Kunst, Orakel hoff zu beschwören. Ich kann in die Zukunft gucken. Diese Läden hat mir aber noch nicht wirklich einen Vorteil verschaffen. Ich besitze auch die Kunst, Menschen zu manipulieren. Mit magischen Mitteln ihnen meine Gedanken in den Kopf zu pflanzen. Mancher werden schnell zur Marionette von meinem Wille. Aber das sind wohl nur kleine Künste. Viel interessanter ist wohl, ach für euch, dass ich kundig in der Alchemie bin. Und wohl sagen kann, dass ich kurz vor einem Durchbruch stehe beim Versuch, aus einfachem Metall Gold zu machen.
Ich merke schon, ihr seid ein Meister von mannigfaltigen Künste. Aber jetzt sagen wir mal, ob das wohl möglich wäre, solche Künste zu erlernen?
Und es wäre wohl möglich, nur der Schüler müsste ein hoher Preis für den Erwerb von deinem Kind bezahlen. Es ist ein gefährliches Spiel, der Pfad von der dunklen Magie zu beschreiten. Und es braucht wohl auch Zeit, und ich bin ja leider nur auf der Durchreise.
Dann lass uns erst mal über den Preis reden. Ich merke schon, ihr seid ein harter Verhandlungspartner. Was meinst du dann damit, dass der Preis hoch wäre? Und welches gefährliche Spiel genau?
Wer sich auf den dunklen Weg begibt, der muss aufpassen. Allzu schnell wird er habgierig und der Größewahn verleitet ihn zu mancher Torheit. Der Verstand wird von Neid und Missgunst und Eifersucht zerfressen. Irgendwann weißt nimmi, was wo ist und was gelochen, wenn du noch trauen kannst oder was nur Manipulation ist.
Das wird für mich wohl kaum das Problem sein. Ihr habt selber festgestellt, dass ich über einen scharfen und klaren Verstand verfüge.
Nix gich Eich und euren hoher Verstand, nur das hätten auch schon andere von sich gedingt und dann ist doch anders kumme.
Dann der ich sage, hätte euer neue Schüler gefunden, wenn er wenn. Im Dörfel habe ich sicherlich noch eine Stelle für euch frei an der Schule und ich bezahle gut. Und wohne Kinder auf der Burg, dann wäre mir wohl genug Zeit habe, dass nämlich in der dunkle Kindste unterrichte können.
Das ist schon interessant, wie sich da die Dinge beim Ofenesse entwickeln. Und auf das Angebot hin lächelte Magister Faust nur verschmitzt und schiebt sich genüsslich ein bisschen Brot in den Mund. Nur kurz sieht man sei linke Eiche Brautzucker. Es geht schon los. Ob das wohl alles mit rechte Dinge zugange ist oder ob der Franz in dem Moment schon der Kunst der Manipulation vom Fausch zum Opfer gefallen ist? Man weiß es nicht. Jedenfalls haben die zwei den Plan durchgezogen. Der Magister Fausch hat zugestimmt und war künftig als Lehrer tätig. Die Burg war sein Wohnsitz. In jeder freien Minute haben sich dann die zwei Herren in ein Kellergewölbe zurückgezogen, um gemeinsam Alchemie zu betreiben. Gold herzustellen, und der Franz hat gelernt, wie man Orakel beschwört, damit man in die Zukunft gucken kann. Und so dreht sich die Welt weiter und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Im Film wird jetzt vermutlich ein Zeitraffer kommen. Ein bisschen leicht die Musik im Hintergrund und du dätsch die beiden Herren in einem Gewölbesäne. Vom Kerzenschein flackernd erhellt, überall brodeln Kessel, allerlei Kräuter und Gläser mit eigelichtem Zeich. Der Franz und der Faust däten irgendwelche Sachen zusammenmische und experimentiere. Bestimmt dät dann und wann mal was explodiere und beide gucken sich lachend mit schwarzen Gesichtern an. Gleichzeitig aber auch immer wieder überblende Franz als edler Ritter, emme Fräulein helfend zur Seite springend. Dann wieder Experimente, die schief gehen und beide lachen. Immer mal wieder dät man wahrscheinlich achte Franz mit seinem Heersäne erfolgreich in die Schlacht ziehend. So ist der Franz dann mit der Zeit zu emme passable Schülerwoche, aber nicht nur beim Erlernen der schwarze Künste hat er Erfolg gehabt, ewe ach auf dem Schlachtfeld, hat er sich als geschickt erwiese und vor alle Dinge als guter Geschäftsmann. Immer mal wieder noch sein Vorteil hat er sich auf die Seite vom Kaiser oder auf die Seite vom französischen König geschlachen. So hätte das wohl weitergehen können. Nur irgendwann, der Dr. Faust hat's schon vorausgesehen, hat ihn sein Glück verlassen. Geldprobleme, unglückliche Geschäfte und Verluste bei einem Feldzug in Frankreich haben ihn sein guter Ruf als unbesiegbarer Feldherr gekostet. Im Film tät sich dann der Magister Faust langsam verdricke. Und de Franz allein im Rittersaal zurückbleibe, an der lange Tafel sitzend, de Kopf in die Hände gestützt, tief sinnierend. Bis er von emme laute Kloppe aus seiner Gedanke gerissen wird und enna von seiner Diener Meldung macht.
Hoher Herr, draußen am Tor steht ein Ulrich von Hutten, der will euch unbedingt sprechen. Er meint, er hätte was Wichtiges zu erzählen.
Und da kommt schon wieder einer, der ihm Franz so einiges beibringen kann. Wissbegierig wie er ist, lässt er natürlich zu sich kommen.
Aller dann soll er wohl reinkommen, sind wir gespannt, was er uns so Wichtiges zu erzählen hat.
Und rein kommt ein gut gepflegter Edelmann mit feinen Manieren. Schulterlanger Hoher und ein Schnurrbart. Mit gelehrtem Blick geht er jetzt auf den Franz zu und verneigt sich tief.
Ulrich von Hutten, mein Name, hochverehrter Herr von Sickinge. Danke, dass Sie mich zu euch vorlassen.
Ist schon recht, du hock dich her, was wird dann dringe? Mein Diener meint, dass du viel se verzähle hättst, und ma wenn doch nit, dass dir beim Babble die Kehle austrickelt. Und sofort kommt ein Diener her, stellt einen Becher auf den Tisch und schinkt Ei.
Höre mir zu, edler Herr. Die Kersch übertreibt's. Die Römer und die Bischöf mischen sich überall ein und beuten die Leid aus. Versprechen denne, dass er sich ihr Heil mit Geld bei ihnen käfe können. Dabei steht doch in der Bibel, dass nur Jesus allein uns erlöst hat. Weisch, wie ich mein? Von der Unterdrückung habe ich wohl auch schon das eine oder andere mitkriegt. Das ist man dann im Eich. Weil, wann immer jemand unterdrückt wird, dann will ich als Ritter natürlich helfen. Verzähl mal Männer dafu, das klingt spannend.
Es formiert sich Widerstand im Reich. Manche meinen, dass wir uns von der römischen Kirche abspalten müssten und unser Eich in die Grinde.
Jo, Alter, das scheint mir jetzt doch ein bisschen zu krass. Mensch, nicht, dass ich die Kirche, so wie sie ist, reformieren lasse dat.
Du sind sich die zwei dann nicht einig worden, aber die Leid von der Unterdrückung zu befreien und ihnen das Evangelium von Jesus und nicht vom Papst zu verkünden, das hat dem Franz wohl schon gefallen. Begeistert hat er zugehört und im Laufe der Zeit so manche Gelehrte auf die Burg Nannstedt zu sich geholt, um immer mehr von der Lehre von der Reformation zu erfahren. Immer eifriger ist der Franz Woche und hat unbedingt was für die Bewegung machen wolle. Und weil er jung Kriegsherr war, da ist ihm halt leider nichts anderes eingefallen, wie dass er gegen den Fürstbischof von Trier ins Feld ziehen wollte. Eine fixe Idee und ein paar Leute, die das unterstützen, und schon steht der Franz mit einem Heer vor Trier. So schön hat er sich das ausgemalt.
Ich seh's schon genau vor mir. Wenn Trier erst mal gefallen ist, wären alle Unterstützer dem Bischof die treu kündige. Und dann wär ich fürst. Und wär selber einer, der in seinem Gebiet die Neilehre verkündet.
Nur leider ist der Plan nicht ganz aufgegangen. Die Leute von Trier hängen den Angriff zusammengehalten und es ist dem Erzbischof Richard von Greifenklau auch gelungen, noch weitere Fürst auf seine Seite zu ziehen, nämlich de Philipp von Hesse und de Kurfürst von der Pfalz Ludwig. Denne war die Kriegstreiberei im Reich ach Dorn im Eich. Das bringt doch nur Leid und Verderbe. Und der Jesus, ums den es dort eigentlich geht, wenn man sich die Lehre mal genau anguckt, dann hätte er sicherlich was de Geche gehabt, wenn sich die Leid in seinem Namen die Kipp einschlachen. Also steht de Franz jetzt vor Trier und belagert die Stadt.
Machen die Geschütze klar, die wären mal Ball breche. Wenn die Reformer in der Stadt sich erst geche de Bischof stellen, dann wären sie uns schon von der Lady Dora aufmachen. Und jetzt lassen's krache.
Pulverdampf liegt in der Luft und krachend feiert ein Geschoss noch am anderen die gefährliche Ladung ab. Aber die Stadttore gehen nicht auf. Die Bewohner wehren sich.
Mein Herr von Sickinge, das hat so keinen Wert. Die Verteidiger sind zu stark. Wir müssen uns zurückziehen und zwar schnell.
Dann müssen wir halt Männerkanone aufstellen. Wo bleibt überhaupt der Munitionsnachschub?
Es ist fast alles aufgebraucht, mein Herr. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Dann halt Rückzug auf die Burg Nannstedt. Wir sammeln uns und dann überlegen wir, wie wir weiter vorgehen.
Ob das dann der Anfang vom End von der Karriere vom Franz von Sickinge ist? Am 14. September 1522 hat er die Belagerung von Trier einstellen müssen und sich auf die Burg Nannstedt zurückgezogen. Die Koalition von Fürsten wollte die Sache für alle Mal geklärt haben und ist im Franz nachgezogen. Ihrerseits haben die jetzt die Burg Nannstedt belagert. Wieder sitzt der Franz in seinem Rittersaal, auf dem Tisch ausgebreitet, Stadtkarte von Trier und er ist gerade dabei, einen Brief an befreundete Ritter zu schreiben, dass sie ihn bei seinem Vorhaben unterstützen, Da geht wieder schwer ächzend die Dier auf und sein Diener kommt rein. Diesmal mit noch mehr Seuche im Gesicht.
Mein hoher Herr Futzigige, ich stehe euch wirklich nur ungern, aber die Verste, sie kommen.
Was für Verste dann? Will uns vielleicht jemand in unserem Kampf unterstützen?
Nee, die Koalition aus Trier rückt an und die gehen grad vor unsere Tore in Stellung.
Was? Na wart, nere Eichgewich, die sollen bloß kommen. Am Nannstee werden sie sich die Zehe ausbeißen. Denn habe ich zu einer uneinnehmbaren Kanoneburg ausgebaut.
Schnell rennte Franz auf die Zinne und guckt ins Tal nun an. Da rücken sie an. Und Reih um Reih stellen sich die Soldaten auf und Kanon für Kanon wird ausgerichtet. Wacherladungen voll Kuchle und Pulverfässer. So ein langer Herzog, dass er bis zum Horizont reicht. Aber der Franz bleibt bei dem Anblick unerschrocken. Er vertraut ganz auf seine Festung.
Kommen ihr nur her, wir sind do in deine Mauere sicher.
Aller Männer, jetzt gilt's, das ist die Fire Day für unsere Festung. Machen die Geschütze klar, schaffen die Munition bei und sichern die Tore. Wir geben denen jetzt Zunder.
Und du erinnert sich der Franz an sein alte Lehrmeister, der Magister Faust. Und er denkt sich, jetzt wäre die Zeit günstig, Orakel heraufzubeschwören, damit er ein bisschen sieht, wie die Sache ausgeht. Also hat er sich ein paar Stähquader als Würfel genommen.
Auf, du Orakel, verzähl mir meine Geschichte und zeig mir, wie ich die Streitmacht in die Flucht schlach.
Und mit Schmackes schmettert der Franz die Würfel krachend durch die Gegend.
Verdammt, die Würfel stehen auf Niederlach. O, du Orakel, sag mir, erblieh in die Zukunft voraus, noch ein Versuch.
Und wieder schepperen die Würfel über die Sandsteeplatt. Doch nix. Dasselbe Ergebnis.
Auf jetzt aber, aller gute Dinge sind drei, verfluchtes Orakel. Nur schlechte Nachrichten bringst du mir, dass ich den Kampf verliere.
Wart, Nerre, du nimm das.
Und mit vor zornrotem Kopf reißte Franz die Fenster auf und schleudert die Würfel ins Tal nun an. Naja, und dort, in Landstuhl, liegen sie heut noch auf dem Marktplatz, an der Stelle, wo der Franz sein Nachgefeiert hat.
Mir wären bald sehne, dass das Orakel nicht recht hat, der elendische Magister Faust mit seiner Scharlatanerei und Magie.
Und Kanonesalve für Kanonesalve, dunnern vom Tal auf die Burg und von der Burg zurück ins Tal. Der Franz rennt von Emme Kanoneturm zum nächsten, um seine Soldatenart zu feiern.
Auf geht's, ihr Männer, schneller schieße, lade, stopfe, schieße, das kennen ihr doch viel schneller, zielen genau auf deine Geschütze.
Schweiß tropft, Geschützfeuer verbrennt die Luft und Pulverdampf wabert stinkend durch die Gäng. Mauerfetze sprengen aus der Festung und fliegen wie gefährliche Geschosse durch die Gegend. Wer weiß schon, wie lang das gedauert hat, doch mit der Zeit ist ein Kanoneturm auf dem Nannstee noch am anderen der Kuchle von der Koalition zum Opfer gefallen. Grad wollte Franz noch zu der letzten Stellung, um dort seine Soldaten zu motivieren, als ihm ein Stähbrock an den Kopf fliegt und schwarz. Und so ist mit dem Franz im Pulverdampf und im Dunnerkrache von den Geschütze die Ära von der Ritter vorbeigange. Was wird der brutale Kanonekraft als Kämpfer mit Schwert und Rüstung ach entgegen setze? Das war im April 1523, als der Nannsteig falle ist. Und mit ihm der Franz von Sickinge, der nur wenige Wochen später seine Verletzungen erläche ist. Du hänn sich heut wieder Legende und Historie zu einer Sache umwochene Geschichte vermischt. Und manche wären sagen, man tut dem Franz Urecht, war er doch ein edler Ritter, der sich für die Reformation und die Unterdrückte eingesetzt hat. Und andere wären behaupte, er war ein Raubritter. Am besten ihr bilden euch selberst euer Urteil. Und für alle, die jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen zur Burg Nannstee oder zum Franz von Sickingen haben wollen, habe ich noch ein paar wenige Fakten zusammengetragen. Alle anderen darf ich an der Stelle verabschieden. Machen's gut, aber bevor wir gehen, vergessen nicht, den Kanal zu abonnieren und auf Like oder Gefällt mir oder was auch immer zu drücken. Ich freue mich über eure Unterstützung. Schön, dass wir immer wieder da sind, um euch die Palz-Geschichte anzuhören. Und jetzt zu der Burg Nannstäh. Am Rand von der westpfälzischen Moorniederung thront auf einer 80 Meter hohen Erhebung die Burg über der Stadt Landstuhl. Die Burg Selwasch kehrt zu einem Befestigungsring, den der Kaiser Friedrich Barbarossa ab 1160 errichtet hat lassen. Zum ersten Mal erwähnt wird die Burg im Jahr 1189. Die Sicherungsburg war dann Sitz von einem Reichsministeriale, also einem Verwaltungsbeamte, der dem Kaiser aber ach versprochen hat, dass er Kriegsdienst für ihn leisten tut. Nur mit der Zeit, da ist das Lehen nicht mehr an der Lehnsherr zurückgegangen, sondern da ist das Lehen immer weiter vererbt worden. Das hat dann zur Folge gehabt, dass immer mehr Familie zusammen auf der Burg gewohnt haben, bis irgendwann einer von den Burgbesitzer, nämlich eben der Franz von Sickingen war. Der hat ein Teil von der Burg von seiner Eltern geerbt, von seinem Vater Schweikart von Sickingen und von seiner Mutter Margarete Puller von Hohenburg. Und er hat es tatsächlich geschafft, dass durch Auszahlungen bis ins Jahr 1580 die ganze Burg ihm gehört hat. Und er hat Pläne für die Burg gehabt. In der Folgezeit hat er sie zu einer, für damalige Verhältnisse, moderne Kanonenburg ausgebaut, in der Hoffnung, dass das Bollwerk den Geschütze der damaligen Zeit standhält. Der Franz selber ist im Jahr 1481 geboren worden, war Reichsritter und Anführer von der rheinischen und schwäbischen Ritterschaft. Manche haben später auch gesagt, dass er der letzte Ritter gewesen wäre, wie wir es eben gerade in der Geschichte gehört haben. Er war wohl sowas wie ein Vorzeigeritter, der eine edle Ideale sehr verpflichtet, aber auch rigoros in seine Überzeichungen. So hat er in der benachbarten Fürste böse Übeltäter gesehen, die die Leid unterdrücken, und das wollte er verhindern und die Bevölkerung befreien. Gleichzeitig war er ein Anhänger von der Reformation und wollte die neue Lehre mit Gewalt durchdrücken. Nur, dass er nicht von einer Spaltung von der Kirche ausgegangen ist, sondern er wollte die Kirche, wie sie ist, nur halt reformiert wisse. Damit er seine Idee ach tatevoll gelassen hat können, hat er wohl ein großes Heer gehabt und das eine gewisse Zeit gewinnbringend einzusetzen gewisst. Zu seinem Vorteil hat er wohl auch immer mal wieder sein Fähnel noch im Wind gehängt und war mal auf der Seite von der Habsburger, mal auf der Seite vom französischen König. Soweit verheit. Ich wünsche euch eine erholsame Nacht, einen guten Start in die Woche oder ein schönes Wochenende, was auch immer gerade bei euch dran ist. Und ich freue mich, wenn das nächste Mal wieder einschalten bei einer neuen Palz-Geschichte. Aller dann, machen's gut.